Willkommen zurück bei What is Truth. Wir sind wieder im Studio und mir ging gerade auf, dass das unsere 7. Folge ist.
This is our 7th episode today. I just realized. Sure, and God is good.
Gott ist gut, dass er jemanden wie mich, einen Sünder, uns Sünder, dazu benutzen kann. Das ist einfach unfassbar. In diesem Sinne möchte ich jeden ermutigen, doch die Tür aufzutun und Ja zu sagen, wenn Gott uns fragt, für ihn in den Dienst zu gehen und für ihn zu arbeiten. Das ist wirklich ein Segen.
Ja, es ist einfach so erstaunlich, sich mit diesen Fragen eingehend zu beschäftigen, ins Wort einzutauchen und zu lesen. Und wir sollten nicht vergessen, das täglich zu tun. Wir brauchen dieses Brot des Lebens.
Ja, wir brauchen dieses Brot des Lebens.
Jeden Morgen.
Ich möchte euch auch allen danken für eure Unterstützung bis jetzt. Und auch für alle Kommentare, egal welche. Ich sehe es nicht so, dass wir auf der einen und ihr auf der anderen Seite sitzt. Es ist etwas Gemeinschaftliches. Wir arbeiten zusammen, um der Welt da draußen die Botschaft zu bringen. Auch damit Jesus wiederkommen und uns nach Hause holen wird.
Was für ein wunderbarer Tag das sein wird.
Oh ja, und heute haben wir ein spannendes Thema. Wir werden uns mit einem interessanten Thema beschäftigen und es ist schon ein etwas strittiges Thema. Ich weiß auch, dass wir dafür Prügel beziehen werden. Aber ich glaube, dass es wichtig ist. Und beide hatten wir den Eindruck, dass wir uns darauf einlassen und dieses sehr wichtige Thema erörtern sollten. Es gibt eine Frage und wir werden uns gleich die Frage anhören. Doch bevor wir mit dem Video weitermachen, werden wir noch beten. Unser himmlischer Vater, danke für diesen wunderschönen Tag heute. Danke, dass wir hier heute sitzen und wieder in dein Wort eintauchen können. Wir erhalten von dir jeden Tag so viele Segnungen. Und wir wissen, dass dein Heiliger Geist uns heute führen wird. Lass unser Denken und auch das der Zuschauer offen bleiben, denn das ist ein sehr wichtiges Thema und wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Wir wollen einfach der Wahrheit auf den Grund gehen. Lass den Heiligen Geist die Führung übernehmen und hoffentlich werden die Menschen profitieren und ein besseres Verständnis davon haben, was du uns in deinem Wort sagen möchtest. Wir beten es in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nun, dann spielen wir doch das Video ab.
Okay.
Hi Leute, vielen Dank für die wunderbare Arbeit, die ihr macht. Möge der Herr euch segnen. Also meine Frage sind eigentlich zwei. Der Heilige Geist. Ist der Heilige Geist eine physische Person? Wir lesen ja, dass Jesus Christus zu Rechten des Herrn unseres Vaters sitzen wird. Wo wird der Heilige Geist sitzen? Wird er auch neben dem Vater und dem Sohn sitzen? Und zweitens, wenn wir einmal in den Himmel kommen, wird der Heilige Geist dann ein Werk zu tun haben? Wird er immer noch da sein oder nicht? Wenn ihr mir dabei einfach helfen könntet. Dankeschön.
Vielen Dank, Deidre. Danke für diese sehr interessante Frage. Wir wissen, dass es da draußen eine sehr wichtige Frage ist. Viele Kirchen sind da geteilter Meinung oder zögerlich, was diese Frage betrifft. Aber nicht nur diese Frage. Wir hatten das Gefühl, dass es eine gute Idee wäre, diese Frage gründlich durchzuarbeiten und ins Thema die Gottheit einzutauchen, uns damit zu beschäftigen und zu sehen, wer Jesus ist und zu sehen, wer dieser Heilige Geist ist und auch zu sehen, was ihre Rollen innerhalb der Gottheit sind.
Ich freue mich darauf, aber ich glaube nicht, dass eine Folge genügt, um sich mit allem zu beschäftigen. Also versuchen wir unser Bestes, um es in einer Folge zu machen.
Ja, wir werden unser Bestes geben und lassen die Bibel für sich sprechen. Gott ist ein höchst komplexes Mysterium. Können wir wirklich vollständig verstehen, wer Gott ist?
Wir werden eine Ewigkeit brauchen, um das zu studieren. seine Liebe zu studieren und was er für uns getan hat, als er auf diese Erde herabkam. Und obwohl wir ein so begrenztes Verständnis haben, wir sind auch durch unsere Worte eingeschränkt. Unsere Worte können Gott nicht völlig erklären. Und er gab uns seine Bibel, damit wir das studieren können. Aber es wird nicht leicht sein, es zu verstehen. Denn wir haben immer noch einen sündigen Verstand.
Er hätte uns nicht mehr geben können, meine ich zumindest. Wir wären nicht fähig gewesen, es zu verstehen oder seine Existenz völlig zu ergründen.
Wir haben ja schon damit zu kämpfen, zu verstehen, was er uns hier drin gegeben hat.
Oh ja.
Also, wie
sollten wir mit noch mehr zurechtkommen? Nun, lesen wir doch Hiob 11, Vers 7. Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? In anderen Übersetzungen habe ich »Können wir das Geheimnis Gottes ausloten?« gesehen. Als nächstes haben wir Jesaja 55, 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich habe auch etwas von John Wesley, einem Reformatoren, dazu gefunden. Er schreibt, bring mir einen Wurm, der einen Menschen verstehen kann, und dann werde ich dir einen Menschen zeigen, der den dreieinigen Gott verstehen kann. Gott in seiner Gänze ist unglaublich unbegreiflich. Also genau wie ein Wurm einen Mensch sieht und keine Ahnung hat, so versuchen wir zu studieren, was das Wesen Gottes ausmacht.
Und wir wollen das, was wir von dieser Erde her kennen, auf Gott anwenden. Und wir können das nicht.
Nein.
Es gibt keine Möglichkeit, wie wir das gleichsetzen können. Nichts auf Erden kann Gott gleich sein.
Es macht schon Spaß, es zu versuchen. Es macht Freude, sich sein Wort zu betrachten. Ich meine, er hat uns genug gegeben. Wir haben heute ein ganzes Studium zur Gottheit. Er hat uns eine Menge Wahrheit gegeben, sodass wir eine informierte Entscheidung treffen können.
Er hat uns das gegeben, was für die Erlösung notwendig ist.
Richtig. Also heute treten wir mit äußerster Demut ins Studium ein und wir sind mit Leib und Seele dabei. Darum geht es hier eigentlich in der Serie. Wir haben uns der biblischen Wahrheit verschrieben.
Ja.
Und daran wollen wir auch festhalten. Jesus sagte, ich sage es mit meinen Worten, er sagte, ich spreche nur, was ich vom Vater höre. Und so sollten wir das sprechen, was wir von Gott hören. Und sein Wort, Jesus Christus, der herabkam, um für uns zu sterben, er gab uns sein Wort. Und wo finden wir Wahrheit? Wir finden sie in seinem Wort. So haben wir überwältigende Beweise hinsichtlich der Dinge, die wir heute besprechen und auch bezüglich der Schlussfolgerungen. Also tauchen wir doch ein ins Wort und schauen wir, was diesbezüglich die Wahrheit ist.
Noch etwas, bevor wir loslegen und schauen, was die Bibel sagt. Da draußen gibt es eine große Bewegung, die gegen die Gottheit ist, die den Heiligen Geist verneint, die Jesus verneint, die ein völlig unterschiedliches Konzept hat, obwohl...
Da gibt es eine feine Trennlinie, oder? Es ist schwer. Man kann leicht etwas falsch auslegen, wenn man die Bibel nicht versteht, wenn man die Bibel nicht richtig auslegt.
Ja, es gibt in dieser Bewegung viele Menschen, die zu anderen hingehen und ihnen sagen, was du glaubst, ist genau das, was die Katholiken glauben.
Und ist das so?
Ist das so? Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn jemand herkommt und dir erzählt, du glaubst genau dasselbe, was die Katholiken glauben? Was würdest du als Erstes machen?
Ich würde erst mal nachschauen, was die Katholiken tatsächlich glauben.
Ja.
Und es dann mit der Bibel vergleichen, mit der Schrift.
Denn sie können mit ihren Argumenten so überzeugend sein. Sie können Verse und alles zitieren und einem dieses und jenes erzählen. Und man glaubt ihnen, weil sie gut reden können. Und dann gehen wir nicht hin und schauen, was es tatsächlich sagt.
Ja.
lass uns kurz mal ins Internet gehen und suchen.
In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Argumente, die gebraucht werden. Aber es ist einer hier und einer da und einer, der dazwischen sitzt, und sie interpretieren diese Verse falsch. Sie schauen sich die Bibel nicht als Ganzes an. Und sie setzen es nicht zusammen, um zu sehen, was tatsächlich gesagt wird.
Das ist eine katholische Webseite. Man kann Fragen stellen und sie geben eine Antwort. Und das schreiben sie über die Trinität. Wir werden nicht alles durchlesen, sondern uns hier und da etwas herausgreifen. Man kann sich ja selbst ins Thema vertiefen und es für sich studieren, wenn man will. Es heißt hier, der Vater bringt aktiv und ewig den Sohn hervor.
Da ist schon eine Warnlampe an. Bringt hervor.
Er generiert den Sohn.
Er ist also nicht aus sich selbst existierend. Nein. Und nicht immerwährend.
Es heißt hier auch, der Heilige Geist wird passiv vom Vater und dem Sohn ausgehaucht.
Was bedeutet ausgehaucht?
Nun, sie erklären es, wenn man etwas weiter nach unten geht. Es heißt, der Heilige Geist geht vom Vater und Sohn hervor, aber nicht in einem generativen Sinn, vielmehr in einer Hauchung.
Hauchung?
Hauchung kommt vom lateinischen Wort für Geist oder Atem. Es ist also der Geist Gottes und von Jesus. Er ist der Atem Gottes und Jesu.
Nun, er hauchte den Odem des Lebens in den Menschen. Und so wurden wir eine lebendige Seele. Das ist ein bisschen unheimlich.
Ja, das ist es. Und wenn es zu Johannes 3, Vers 16 kommt, und wir werden später darauf noch eingehen, da heißt es, von ihm wird auch gesagt, dass er vom Vater in Johannes 1, Vers 1 als das Wort hervorgeht. Dieses generative Hervorgehen ist zwar eine Art Zeugung, aber so sagen sie, es unterscheidet sich von der Weise, wie ein Hund einen Hund oder ein Mensch einen Menschen zeugt.
Ja, wir werden uns auch damit beschäftigen und sehen, was es wirklich bedeutet.
Ja, was es wirklich bedeutet.
Was das Griechische und Hebräische sagt.
Das ist interessant. Die Leute können es sich selbst ansehen, was sie glauben und ob diese Bewegung
nicht in Einklang steht.
Nicht in Einklang steht oder ob es mit der Bibel in Einklang steht. Die Menschen müssen das für sich selbst studieren.
Ja, richtig. So ist es. Wir diktieren hier nichts. Wir legen nur Fakten dar. Und wir schauen, was die Wahrheit ist. Aus der Bibel und aus dem Geist der Weissagung.
Ja. Okay, lass uns mit unserem Studium weitermachen und uns das Konzept des einen Gottes ansehen. Was sagt die Bibel denn, wenn sie über einen Gott spricht? Und wir werden damit am Anfang beginnen, bei 1. Mose 1, Vers 1.
Wo fing alles an?
Ja, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott. Im Vers 2 heißt es, die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Also war Gott bei der Schöpfung gegenwärtig. Wir sehen, dass der Heilige Geist bei der Schöpfung auch gegenwärtig war. Er schwebte über den Wassern. Lass uns den nächsten Vers lesen, Epheser 3, Vers 9. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus.
Ja,
das ist überwältigend.
Ja, das ist es. Im Anfang schuf Gott. Wer schuf alles? Durch Jesus Christus.
Ja, also Gott schuf und Jesus Christus schuf. Ich sag's ja nur.
Nun, als Gott schuf, da lesen wir in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach. Das heißt im Hebräischen Elohim.
Was die Mehrzahl bedeutet.
Also offensichtlich mehr als einer. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich.
Ja, und wer ist uns?
Es muss für mehr als einen gelten.
Ja, für mehr als einen, genau.
Wenn wir lesen, lasst uns Menschen machen, Gott sagt, lasst uns. Das ist doch interessant.
Und vorher, ich möchte das noch kurz einwerfen, Die Schöpfung, die Welt, in der wir leben, ja. Aber zuvor? Bevor irgendwas war, ist Gott Liebe. Er war schon immer Liebe. Wenn also Gott Liebe ist, muss er Liebe ausdrücken und empfangen können. Es konnte also nicht einfach nur eine Person sein. Von Ewigkeit her, von Anfang an.
Ja, denn wie du sagtest, wenn Gott Liebe ist und man nur eine Person ist, wie kann man Liebe sein, wenn niemand zum Lieben da ist?
Das ergäbe keinen Sinn.
Ja, wenn wir also in 1. Mose 1, Vers 26 lesen und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, haben wir dann noch einen Vers in der Bibel, der den Heiligen Geist hier in die Schöpfung setzt?
Ich glaube, er steht in Hiob.
Ja, Hiob, Kapitel 33, Vers 4. Ja, schlagen wir es einfach schnell auf und lesen es.
33, 4?
Ja.
Soll ich lesen?
Ja, bitte.
Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben.
Da ist der Geist an der Schöpfung beteiligt.
Ja, genau. Und Leute sagen immer, also manche Leute sagen, der Heilige Geist war im Alten Testament nicht gegenwärtig, sondern nur im Neuen Testament. Aber bei verschiedenen Anlässen finden wir im Alten Testament, dass der Heilige Geist sehr wohl gegenwärtig war. Beispielsweise sagt David in Psalm 51, Vers 13, Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er war also durchgehend gegenwärtig, die ganze Geschichte hinweg.
Durch das ganze Alte Testament hindurch. Fahren wir fort und lesen 1. Mose 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Hier haben wir eine andere Stelle, wo Gott von uns spricht, wie unser einer. Wir finden Jesus, wir finden Gott und wir finden den Heiligen Geist bei der Schöpfung.
Ja.
Finden wir sie noch anderswo?
Der nächste Schritt wäre bei der Taufe. Wir finden ihn auch bei der Ausstellung der 10 Gebote. Aber dazu kommen wir später.
Ja, das ist interessant.
Ja, also Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, also das ist die Taufe, da hat man natürlich Jesus im Fleisch, und man hat eine Taube, die auf ihn herabkommt, das ist der Heilige Geist, der wie eine Taube herabkommt. Und man hat den Vater, der zum Sohn spricht, an dem ich wohlgefallen habe.
Es gibt hier also drei unterschiedliche Wesen, die am Anfang von Jesu irdischem Dienst anwesend sind.
Ja, und sie haben alle eine andere Verantwortung. Das werden wir auch später sehen.
Ja.
Aber definitiv drei verschiedene Wesen.
Zu Beginn von Jesu Dienst und dann am Ende von Jesu irdischem Dienst gab er seinen Jüngern einen Auftrag. Was sagte Jesus? Das sind Jesu Worte. Er sagte, darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Viele Leute glauben, dass das nicht in der Bibel sein sollte. Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass es nicht in der Bibel sein sollte. Es ist in der Bibel.
Es ist beängstigend. Ich erinnere mich, bevor wir uns näher mit dem Christentum beschäftigten, da las ich ein Buch von jemandem, der einige abwegige und eigenwillige Gedanken hatte. Er sagte auch, er möge es nicht, bestimmte Verse aus der Bibel herauszunehmen, aber er empfand, dass dieser bestimmte Vers herausgenommen werden müsse, denn er passe nicht.
Zum Rest seiner Philosophie?
Ja, genau, zum Rest seiner Philosophie.
Ja, so kann man nicht arbeiten. Man muss die Bibel in Gänze nehmen und an unterschiedlichen Stellen schauen. Wenn die schiere Mehrheit dessen, was man findet, eine bestimmte Wahrheit ist und ein oder zwei Verse findet, die diese Wahrheit verneinen, was macht man dann? Man versucht zu ergründen, warum diese Punkte so verschieden von der Mehrheit sind, von dem, was die Bibel zu sagen versucht.
Ja, genau. Also lass uns hervorheben, es heißt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also alle drei sind unter einem Namen. Wir lesen bei ein paar weiteren Passagen, wo wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist vorfinden, wie sie zusammen erwähnt werden. 1. Petrus 1, Vers 2 lautet, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil.
Hier hat man exzellente Verse, die die drei Mächte der Gottheit porträtieren. Der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede. Und die Vorhersehung Gottes des Vaters. Das ist doch interessant. Und Römer Kapitel 15, 16 lautet, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist.
Wieder hat man den Dienst Jesu Christi, das Evangelium Gottes und geheiligt durch den Heiligen Geist.
Das gibt uns fast so etwas wie eine umfassende, unterschiedliche Verantwortlichkeit. Also ihre Aufgaben, die es beinhaltet, ihre Persönlichkeiten.
Und ja, das befindet sich nicht nur im Neuen Testament. Man hat es auch im Alten Testament. Beispielsweise in Jesaja 48, Vers 16. Dort heißt es, naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich, also der Sohn Gottes, Gott der Herr, der Vater und sein Geist gesandt.
Wunderschön. Hier haben wir auch wieder bin ich, ich bin, immerwährend.
Du hattest vorher Matthäus 28, Vers 19 als einen Vers erwähnt, den manche Menschen nicht in der Schrift haben wollen. Es gibt einen Vers, der es tatsächlich noch direkter sagt, und auch von ihm sagen die Leute, dass er nicht in der Bibel sein sollte. Und das ist Johannes 5, Vers 7. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins.
Ja, wie viel deutlicher sollte es noch sein? Also das ist doch so unumwunden. Es ist so deutlich. So klar, dass es drei unterschiedliche Personen sind, Persönlichkeiten.
Ja, man kann es gar nicht deutlicher bekommen. Es steht da und ganz ohne Umschweife. Und auch wenn es nicht Teil einer Bibel ist und herausgenommen wurde, gibt es andere Verse, womit man genau dasselbe beweist. Aber dieser stellt es ganz deutlich fest.
Ich würde es nicht mal sagen, also die Bibel in ihrer Gänze wurde bewahrt. Und wir haben dieses Studium auch durchgeführt. Also dann könnte man anfangen, mit vielen Dingen um sich zu werfen und zu sagen, dies sollte nicht da sein und das sollte nicht da sein. Setzen wir also voraus, dass dieser Vers da sein sollte.
Wo hört es denn auf? Wo sagt man dann, okay, dem kann ich jetzt vertrauen, weil es in den Rahmen des eigenen Denkens passt? Oder wann sagen
oder
wir...
Oder ins eigene Glaubensgebäude.
Ja, ins eigene Glaubensgebäude. Wo hören wir damit auf? Wann sagen wir, ich glaube an die Bibel, so wie es dasteht?
Ja, man sieht sich die Bibel in ihrer Gesamtheit an. So wie ich sagte, und wenn man sein Problem mit dem Vers hat, dann studiere den Vers unter Gebet, mit viel Gebet, und der Heilige Geist wird dich führen. Aber ja, ich würde dem beipflichten. Das ist deutlich. Das sagt aus, was es aussagt.
Und in seinem Buch Above All Thy Name, das Martin Klein schrieb, spricht er auch über diesen Vers. Er schreibt, obwohl es wahr ist, dass das Komma, so heißt dieser Versabschnitt, nicht in der Mehrheit der griechischen Handschriften vorgefunden wird, findet man es in einigen der frühen Leseordnungen, in einigen der frühesten Übersetzungen, wie die alte lateinische, die Vetus Latina, die man nicht mit der lateinischen Vulgata verwechseln darf, und die syrische und in den alten waldensischen Handschriften, die das Wort Gottes unverfälscht bewahrten. Es wird auch von zahlreichen antiken Quellen zitiert, von Tertullian, Cyprian und Priscillian bis zu Athanasius, Aurelius, und Vigilius Tapensis, um nur ein paar zu nennen.
Tja, und es gibt noch viel mehr, wo das herkommt, wo man Beweise für die Richtigkeit der Bibel erhält. Und wir haben dazu ebenfalls ein Studium gemacht.
Ja, also dieser eine Gott. Es wird hier von drei Wesen gesprochen und es heißt, diese drei sind eins. Hier in 1. Johannes 5, Vers 7. Aber es gibt auch ein paar andere Verse in der Bibel, in denen wir auch von einem Gott, einem Herrn lesen. Lass uns diese Verse einfach ansehen und dann zur Erklärung gehen. Der erste Vers befindet sich in 5. Mose 6, Vers 4. Er lautet: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Oder Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott.
Und Malachi 2, Vers 10 besagt: Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Also wir wissen, dass Elohim ein Begriff ist, der für uns verwendet wird. Aber hier bezieht er sich darauf, dass es einen Gott gibt. Es gibt also einen Gott und drei unterschiedliche Wesen.
Ja, und die Bibel macht es für uns so deutlich, dass eins oder einer nicht immer numerisch gemeint ist. Denn wir sitzen ja mit der Vorstellung da, wenn wir ein oder einer lesen, gäbe es nur eine Definition, die wir auf dieses Ein anwenden könnten, nämlich den numerischen Wert.
Ja, also schauen wir uns doch einige Verse an, wo das erklärt wird. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist jetzt ein anderes Szenario. Aber es gilt immer noch für das gleiche Prinzip. 2. Mose 24, Vers 3. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun.
Bedeutet jetzt eine Stimme, dass nur eine Person dastand und sprach? Oder stimmte die große Menge dem Gesagten zu? Sie redeten wie eine Person, wie einer?
Es ist einfach eine bestimmte Ausdrucksweise. Dann Johannes 17, Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Das ist so wunderschön. Er sprach hier kurz vor seiner Kreuzigung. Er sprach mit seinen Jüngern und sagte: So wie wir eins sind, so wie wir, also Jesus und der Vater, eins sind, so seid ihr in mir eins.
Und Galater 3, Vers 28 betont auch einfach diese Vorstellung. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus.
Ja, so ist es.
Wenn man sich eine Familie anschaut, spricht man von einer Familie, aber sie besteht aus verschiedenen Familienangehörigen. Also ist ein oder einer nicht immer numerisch. Es bedeutet Einheit. Sie sind wie einer.
Ja, genau. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Um diesen Gedanken einfach fest zu zementieren: Ich und der Vater sind eins.
Wir sollten uns also nicht in die Idee verrennen, dass nur der numerische Wert eins gemeint sein kann, wenn wir ein oder einer lesen. Es kann auch eine Mehrzahl sein.
So ist es. Jetzt, da wir festgestellt haben, dass Gott einer ist, müssen wir die Personen aufgliedern. Wir müssen die Göttlichkeit sehen und ob das auch für unser Gesprächsthema gilt. Und dann sehen, wer Jesus ist und wie er ins größere Bild der Gottheit passt. Der sehr bekannte Vers, den wir üblicherweise sehen, der ebenfalls sehr deutlich und sehr unzweideutig ist, nämlich Johannes 1, Vers 1, jeder sollte diesen Vers kennen. Im Anfang war das Wort, Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Also wir wissen, wer das Wort ist. Wir wissen, dass das Wort Fleisch wurde und damit Jesus gemeint ist. In Vers 3 heißt es, alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und wir wissen das durch Epheser 3, Vers 9, wo es heißt, dass alles durch Jesus Christus geschaffen wurde und gleichzeitig von Gott. Johannes 1, 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, wie ich gerade schon erwähnte, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist für mich eindeutig. Ich weiß nicht, wie man an diesem Vers noch etwas näher ausführen kann. Das Wort war im Anfang bei Gott. Und das Wort war Gott. Wir wissen, dass das Wort Jesus Christus ist. Jesus ist Gott. Sorry, aber so lese ich das. Aus diesen Versen.
Man kann es nicht noch deutlicher machen als das hier. Denn wie du sagtest, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Es spricht also von Zweien. Es meint nicht dasselbe Wesen. Es bedeutet nicht einer, es bedeutet zwei getrennte Wesen.
Ja, und dieser Anfang bezieht sich nicht auf den Anfang der Schöpfung. Es war im Anfang, der Immerwährende, die Zeit, die man sich nicht vorstellen kann, im Anfang.
Ja. Und dann heißt es, dass dieses Wort Gott war und Fleisch wurde.
Ja.
Wie du sagtest, wir können es nicht noch deutlicher als hier haben.
Ja, stimmt.
Man sitzt mit so vielen Problemen da, wenn man sich entscheidet zu sagen, Jesus ist ein geringerer Gott. Denn dann hat man mehr als einen Gott.
Ja.
Im Alten Testament gab es überall um die Israeliten herum Völker, die an dieses Pantheon glaubten. Mit all diesen verschiedenen Göttern. Also wurde ihnen gesagt, der eine Gott in Einheit. Nicht wie das Pantheon, das überall um euch herum ist. All diese verschiedenen Götter. Und wenn wir zu den Geboten gehen, gibt es einen Gott.
Ihr sollt keinen anderen Götter neben mir haben.
Genau. Und wenn man Jesus zu einem geringeren Gott macht oder zu weniger als er ist oder nicht dem Vater gleich, dann hat man mehr als einen Gott. Dann hat man ein Problem.
Wie kann man ihn zu einem geringeren Gott machen? Und wo? Also ich bin mir sicher, irgendjemand wird irgendwo eine Schriftstelle finden, um das zu beweisen. Nun, spekulativ zu beweisen, dass er ein geringerer Gott ist. Aber drücken wir es doch so aus. Wenn die einzige Person, die es wert war, ihr Blut für unsere Erlösung zu vergießen, Gott ist, die einzige. Engel können nicht für unsere Sünden sterben. Nur Gott konnte für unsere Sünden sterben. Und wenn Jesus nicht Gott ist, aber für unsere Sünden starb, wie kann das funktionieren? Für mich ergibt es keinen Sinn. Das Geschöpf kann niemals für die Schöpfung sterben. Wenn er generiert wurde, wie die Katholiken lehren, wenn er generiert oder geschaffen wurde, gibt es keinen Weg, dass er für unsere Sünden sterben konnte.
Und hättest du es gern, dass ein Ersatz für dich stirbt? Wenn man einmal darüber nachdenkt, Gott schuf dich und jetzt stirbt ein anderer für dich und nicht dein Schöpfer. Wäre das ein Gott, der Anbetung wert wäre?
Nein. Und die Spötter neigen dazu, hier mit Emotionen zu spielen. Also sagen sie, nein, aber ist es nicht sogar noch erstaunlicher, dass Gott seinen Sohn sandte? Also das spricht die Emotionen eines Vaters an. Und es tut mir leid, das ist nicht biblisch. Nur Gott kann für unsere Sünden sterben.
Fahren wir mit 1. Timotheus 3, Vers 16 fort. Es soll nur unterstreichen, dass Gott im Fleisch offenbart worden ist.
Ja, ein weiterer ist 1. Johannes 1, Vers 1, was dem Anfang des Johannesevangeliums sehr ähnlich ist. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das bestätigt es. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Also er war eine Person, ein Wesen, das beim Vater war. und ist uns erschienen.
Ja.
He was something, you know, person, a being was with the Father and manifested unto us. Yeah. He died for us.
Er starb für uns. Er gab sich selbst als Opfer. Und seine Allgegenwart, das schauen wir uns vielleicht später an. Er opferte das auch, um für uns zu sterben. Der Erlösungsplan ist eine Geschichte für sich, über die man in alle Ewigkeit nachsinnen kann. Aber ja.
Und noch eine weitere Idee, die mir gerade in den Sinn kam. Gehen wir doch schnell zu Johannes 1, Vers 11. Wir haben keine Folie dazu, aber lass es uns schnell lesen.
Okay, Johannes.
Johannes 1, Vers 11. Ja, hier, er lautet, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mir kam einfach der Gedanke, sogar zu jener Zeit wiesen Menschen Jesus zurück. Sie lehnten seine Göttlichkeit ab.
Oh ja, sie nannten ihn einen Gotteslästerer.
Ja, wir haben jetzt genau die gleichen Probleme und Situationen, wie sie schon die Jünger hatten, wie zur Zeit Jesu.
Eine verzerrte Version, wer Jesus war. Es ist immer noch dasselbe. Wir haben in der heutigen Welt immer noch pharisäische Verhaltensweisen. In der heutigen Zeit.
Und um weiter zu zeigen, dass Jesus Gott ist, haben wir 2. Mose 3, Vers 14. Darin heißt es, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt.
Entschuldige, mir kam da gerade ein Gedanke. Also entweder liebt man Gott und vertraut seinem Wort, oder man lehnt Gott völlig ab. Denn hier heißt es, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. So sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Also sein Name lautet, ich bin. Gott sagt, sein Name lautet, ich bin. Dann der nächste Vers, Johannes 8, 58. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr Abraham war, bin ich. Er sagt ihnen, ich bin, und sie verstanden es. Und warum? Durch den nächsten Vers.
Dort heißt es, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Sie wollten also Jesus töten, weil er das gesagt hatte.
Genau, sie wussten, was es bedeutet, als er sagte, ich bin. Sie hoben Steine auf und schickten sich an, ihn wegen dieser Gotteslästerung zu töten. Deshalb wurde er letztlich auch gekreuzigt.
Das für sich allein sollte die Frage schon klären, ob Jesus jetzt Gott ist oder nicht. Oder eben ein geschaffenes Wesen.
Das sind sehr kraftvolle Verse. Ein weiterer großartiger Vers ist Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgang von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Hier haben wir zwei Verse, die einfach beweisen, dass er ein ewig währender, aus sich selbst existierender Gott ist.
He is an everlasting God, self-existing, everlasting.
In Jesaja 9, Vers 5 können wir weiterlesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Warte mal, das ist sogar noch interessanter, denn er spricht ja von Jesus. Denn er spricht davon, dass uns ein Sohn gegeben ist, aber er sagt, starker Gott, Ewigvater. Das ist interessant. Nun, es ist ziemlich eigenartig, also es bezieht sich auch auf Jesus als Vater. Sie sind also völlig eins. Sie sind so eng miteinander verbunden.
Wir lesen hier auch von ewig. Und in Hebräer 13 lesen wir, dass Jesus derselbe ist, gestern und heute und in Ewigkeit.
Ja, in Ewigkeit.
Also Jesus ist schon von Ewigkeit her, von Anfang an. Nun, da gibt es tatsächlich keinen Anfang, aber unser Verstand kann diese Tatsache nicht begreifen. Wie kann es keinen Anfang geben?
Und als Philippus Jesus in Johannes 14 sagte, zeig uns den Vater, da sagte Jesus, also er muss zu diesem Zeitpunkt ziemlich niedergeschlagen gewesen sein. Er war mit Jesus unterwegs, er wusste, wer er war. Er hatte so viele Worte aus Jesu Mund darüber gehört, dass er Gott war. Und da bittet er ihn, zeig uns den Vater. Wir wollen den Vater sehen.
words coming out of Jesus' mouth about him being God, and he asked him, "Show us the Father. We want to see the Father." He's like,
oh. "Ach, Philippus, weißt du nicht, wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen? Das ist etwas, das wir nicht so gut verstehen können. Ja, sie sind eins, sie sind unterschiedliche Wesen, aber er sagt, ihr müsst den Vater nicht sehen. Denn ich bin Gott. Wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr ein genaues Abbild des Vaters gesehen. Der Ewigvater, ja.
Ja, the everlasting Father. Ja.
Es gibt so viele Dinge, die wir einfach nicht begreifen können. Aber es ist eindeutig und direkt. Man soll einfach wie ein Kind glauben. Wenn Gott es sagt, dann glaube es.
Dann ist es genug, um Wahrheit zu sein. Es gibt genug Beweise für das, worüber wir sprechen. Es besteht kein Zweifel. Also wenn kein Zweifel besteht, müssen wir doch nicht mehr wissen. Er hat uns nicht mehr gegeben als das, was er uns in seinem Wort gegeben hat.
Und man muss kein Gelehrter in Griechisch oder Hebräisch sein, um herauszufinden, was das bedeutet.
Nein.
Es ist deutlich niedergeschrieben.
Außer man ist ein Rebell. Man hat dieses traditionelle Glaubensgebäude und muss es ständig negieren und beweisen, dass es falsch ist. Ich sehe, dass viele Leute das machen. Ich will da nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Aber ich sehe das oft. Sie nehmen einen Vers, und zwar nicht nur in diesem Kontext, sondern in vielen anderen Bereichen der Bibel. Ob es jetzt unreine Speise oder was auch immer ist. Und dann kommen sie, oh, hier haben wir einen Vers, der sagt, dass wir alle Tiere essen können. Aber sie verstehen den Vers nicht, beziehungsweise das Drumherum nicht.
Den Kontext.
Ja, genau, der Kontext, der den Vers umgibt.
Wenn wir weitergehen, lesen wir in Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz.
Das ist ein wunderschöner Vers. Denn wieder zeigt es ihn als Gott, denn er ist Gott. Und dazu zeigt der Vers uns seinen Charakter, wie er ist. Er ist ein Knecht, er entäußerte sich selbst. Und dann erniedrigte er sich und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Also Gott starb für uns. Hier haben wir es.
Ja, wie kann ich diesen Gott nicht anbeten? Wie kann ich irgendetwas anderes wählen?
Richtig.
Wie kann ich sagen, er ist Gott nicht gleich?
Es gibt keinen anderen. Und wenn man ihn noch nicht kennt, ist es an der Zeit, das nachzuholen. Weißt du, was ich meine? Denn er ist der ewig währende, aus sich selbst existierende, liebende und barmherzige, demütige Gott. Er starb für uns.
Im Review and Herald aus dem Jahr 1906 lesen wir Folgendes. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Bevor Menschen oder Engel geschaffen wurden, war das Wort bei Gott und war Gott. Die Welt wurde durch ihn gemacht, und ohne dasselbe wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. Wenn Christus alle Dinge machte, dann war er vor allen Dingen. Die diesbezüglich gesprochenen Worte sind so bestimmt, dass niemand in Zweifel gelassen werden muss. Christus war grundsätzlich Gott, und zwar im höchsten Sinn. Er war von aller Ewigkeit her bei Gott und Gott über alles und für immer gesegnet. Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, existierte von Ewigkeit her, eine eigenständige Person und doch eins mit dem Vater. Er war die alles überragende Herrlichkeit des Himmels. Er war der Befehlshaber der himmlischen Wesen. Und er empfing die Anbetung und Huldigung der Engel als sein Recht. Das war kein Raub an Gott.
Weißt du, was ich daran liebe? Und ja, man kann das im Wesentlichen aus der Bibel ableiten. Was wir besprochen haben, wird im Geist der Weissagung zusammengefasst. Das mag ich daran. Das geringere Licht, das auf das große Licht hinweist. Das sehe ich hier, ich bekomme eine Gänsehaut. Einfach vom Anschauen, weil es eine Zusammenfassung von allem ist, was wir besprochen haben.
Nichts, was in diesen Schriften gesagt wird, widerspricht der Bibel. Und das macht es so außergewöhnlich.
Ja, wir lesen weiter in Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Das ist doch interessant, oder?
Ja, also wer legt sein Leben nieder?
Jesus legt sein Leben nieder.
Und wer nimmt es wieder?
Jesus nimmt es wieder auf. Kann ein geschaffenes oder generiertes Wesen sein eigenes Leben in seine eigenen Hände nehmen und sich selbst auferstehen lassen?
Wenn dieses Wesen nicht Gott ist, das ist unmöglich.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der, welcher gesagt hatte, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme, ging aus dem Grab hervor zu einem Leben, das er in sich selbst hatte. Als Mensch starb er, die Gottheit starb nicht. In seiner göttlichen Natur besaß Christus die Macht, die Bande des Todes zu brechen. Er erklärt, er habe das Leben in sich selbst, um lebendig zu machen, wen er will. Ein weiteres Beispiel für die Bibel und den Geist der Weissagung. Er bestätigt einfach die Bibel.
Und das ist eine weitere Sache, die wir nicht völlig begreifen werden. Wir können das Menschsein und die Göttlichkeit Jesu nicht verstehen. Wir wissen, dass er zu 100% Mensch und zu 100% Gott war. Aber wir können uns nichts zusammenbauen, was dazu Sinn ergibt. Es ist für uns unmöglich, das zu tun.
Wenn man all das sieht, ist das Einzige, was man wirklich machen kann, wenn man diese Wahrheit verneinen möchte. Wir sagten das schon vorher, ich möchte das nur nochmals wiederholen. Die Aussage, dass Gott oder Jesus ein geringerer Gott war. Aber er ist immer noch Gott und das sehen wir hier auch ganz deutlich. Es ist sehr gefährlich, das zu tun.
Ja, das ist eine sehr gefährliche Sache zu tun.
Im Leben Jesu lesen wir nochmals. Der Heiland sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. In Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Die Gottheit Christi bedeutet für den Gläubigen die Gewissheit des ewigen Lebens.
Das ist heftig.
Durch das Wissen, dass Jesus Gott ist, kann ich gewiss sein, dass ich ewiges Leben haben kann, wenn ich an ihn glaube.
So ist es. Nicht geborgt und nicht hergeleitet. Es ist eben nicht generiert und nicht hergeleitet. Es entstammt nicht irgendetwas anderem.
Also er hat das Leben in sich selbst. Er bekommt also sein Leben nicht vom Vater.
Ja, nicht von einem Akkusatz. Er hat sein eigenes Leben.
Er wird nicht beständig durch den Vater generiert, um weiterzuleben.
Wir schon.
Ja, wir schon.
Wenn wir diese Verbindung mit Gott verlieren, dann verwelken wir. Bei ihm ist es nicht so. Kolosser 2, Vers 8 lautet, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wow. Wir haben die Gottheit und lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen. Das ist doch interessant, oder?
Ja, wir sehen hier wieder eindeutig die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Für jemanden, der nicht Gott ist, ist es unmöglich, die ganze Fülle der Gottheit in sich zu haben.
Ja, das klingt fast wie der Geist der Weissagung, stimmt's? Aber es steht in der Bibel, Kolosser 2, Vers 9. Die ganze Fülle der Gottheit. Johannes 20, 28 lautet, und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott.
Hier haben wir einen Jünger Jesu, der anerkennt, dass Jesus Herr ist und dass er auch Gott ist.
Wow, das ist wunderschön. Matthäus 1, 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Ein bekannter Vers, Immanuel, Gott mit uns. Also das ist es. Jesus ist Gott.
Jesus is God.
Ja, das ist er.
Ja.
Also, was ist der bekannteste Vers in der Bibel? Jeder kennt Johannes 3, Vers 16. Und er lautet, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das hatten wir am Anfang gelesen. Etwas, von dem die Katholiken sagen, dass der eingeborene Sohn, dass dieses Eingeboren etwas mit Zeugen oder Hervorbringen zu tun hat.
Genau, also was bedeutet eingeboren tatsächlich? Sieht man sich das Griechische an, steht da monogenes. Monogenes, was einzigartig bedeutet. Es bedeutet einzig, einmalig in seiner Art. Die Spötter sagen natürlich, eingeboren bedeutet, dass er von Gott gezeugt, von ihm herkam, generiert wurde. So verwenden sie es. Aber wenn man sich das griechische Monogenes ansieht, ist es einzig in seiner Art. Die Parallele steht in Hebräer 11, 17. Darin heißt es, durch den Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Isaak, sein eingeborener Sohn.
War Isaak sein einziger Sohn?
Überhaupt nicht. Er war weder sein einziger noch der erste Sohn. Ismael
war der Erste.
Ja, der Erste. Aber er war einzigartig. Er war der Nächste in der Linie, der Jakob bzw. Israel zeugen sollte. Genau das meint es, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er war einzigartig, einmalig. Er würde derjenige sein, der die Welt von der Sünde retten würde. Ja. Gehen wir weiter zum nächsten Vers in Hosea 13, Vers 4. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Und außer mir kennst du keinen Gott. Und es gibt keinen Retter als mich allein. Hier spricht also Gott zum Volk und sagt, ich bin der einzige Retter, es gibt keinen anderen. 1. Johannes 4, Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Auch das bekräftigt es. Denn es gibt keinen anderen Retter außer Gott. Jesus ist der Retter, der Erlöser. Damit schließt das Thema der Göttlichkeit Jesu, denke ich. Jetzt kommen wir zu dem Teil, worüber Deidre Fragen stellte, über den Heiligen Geist. Ist denn der Heilige Geist eine Person? Und die zwei anderen Fragen, die das umschließen, woraus besteht seine Verantwortung, was ist seine Aufgabe? Was wäre das im Himmel? Und wo würde er dann sitzen? Und all das.
Und einiges davon ist ziemlich schwierig. Denn uns wurden nicht so viele Dinge zum Heiligen Geist gegeben.
Und wenn wir aus der Bibel keine Antworten haben, was tun wir dann? Spekulieren wir dann? Erfinden wir etwas? Nein, das können wir nicht. Ich meine, wir können Fragen stellen, Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Und es mag nett sein, darüber zu diskutieren, aber sicher können wir gewisse Dinge nicht sagen.
Ja, wir lesen im Wirken der Apostel, das Wesen des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Schwärmerische Menschen mögen Schriftstellen zusammenbringen und auf ihnen einen menschlichen Gedankenbau errichten. Aber die Annahme solcher Ansichten vermag die Gemeinde nicht zu stärken. Gegenüber Geheimnissen, die für das menschliche Verständnis zu tief sind, ist Schweigen Gold.
Während du vorgelesen hast, dachte ich mir, Spekulationen können und werden also zu Irrtum führen. Und das passiert auch. Man hat seine eigene Auslegung von etwas, oder wie im finsteren Mittelalter, da durfte nur eine Kirche die Bibel auslegen. Darum erlaubt Gott so etwas nicht. Deshalb gibt es Gewissensfreiheit. Deshalb ist Amerika darauf gegründet, auf Gewissensfreiheit, sodass wir die Bibel durch den Heiligen Geist auslegen können und nicht durch menschliche Mittler, irdische menschliche Mächte.
Also die erste Frage lautete, ob der Heilige Geist eine Person ist. Sehen wir uns doch einige Verse an und schauen mal. Wir beginnen mit Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Darf ich etwas hinzufügen? Wir sehen uns jetzt auch die Frage an, ob er eine Person ist. Ja genau, was sind seine Eigenschaften? Also nochmals, er lehrt. Okay, lesen wir weiter.
Ja, dann haben wir Apostelgeschichte 8, Vers 29. Dort heißt es, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen.
Also spricht er.
Er spricht. Apostelgeschichte 15, Vers 28. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen. Es erschien ihm gut. Er kann also Entscheidungen treffen.
Ja, er kann Entscheidungen treffen.
Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
Und wieder hat man die Führung des Heiligen Geistes. Aber man hört noch etwas, was wir vorher schon erwähnt hatten. Alles, was Jesus vom Vater hörte, sprach er. Und genau das sagt der Heilige Geist, weil sie eins sind. Sorry, ich muss das nur hinzufügen. Weil sie eins sind, verherrlichen sie sich gegenseitig. Also sie sind demütige Wesen und sie wollen den anderen erheben. Jesus sprach immer in höchsten Tönen vom himmlischen Vater. Und so lobte der Vater den Sohn. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genauso ist es hier.
Ja, Johannes 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus über den Heiligen Geist.
Wunderbar.
Machen wir weiter mit Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Der Heilige Geist kann betrübt werden.
Oh ja.
Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzern.
Er tritt also für uns ein und bittet für uns.
Diesen Vers verwendet man auch in einem völlig anderen Studium, wenn über die Zungenrede gesprochen wird. Das ist ein Studium für ein andermal.
Ja, ein anderes Mal.
Ich möchte das nur herausheben. Es heißt hier, mit unaussprechlichen Seufzern. Es kann also nicht aus unserem Mund kommen. Damit gehen wir weiter zur Apostelgeschichte 5, Vers 3. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast?
Ja.
Er kann belogen werden. Hinsichtlich der geistlichen Gaben lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Fassen wir es doch einmal zusammen. Der Heilige Geist lehrt, er spricht, er trifft Entscheidungen, leitet, er kann betrübt werden, tritt für uns ein, wird belogen, verteilt Gaben.
Machte Jesus das nicht auf Erden? Weißt du, all das trifft auf Jesus zu. Sie belogen Jesus, Sie verachteten ihn, sie logen über Jesus, wer er war. All diese Dinge klingen gleich. Wir haben also festgestellt, dass es nach einer Person klingt.
Können diese Merkmale einer bloßen Kraft verliehen werden? Einer bloßen Kraft? Einfach einem Geist?
Nun, wie Elektrizität oder so etwas. Nein, das können sie nicht.
In der Schrift finden sich auch einige göttliche Eigenschaften, die dem Heiligen Geist zugeschrieben werden. Paulus verweist in Römer 8, Vers 2 auf ihn als den Geist des Lebens. Christus nannte ihn in Johannes 14, Vers 16 den Geist der Wahrheit. Der Ausdruck Liebe des Geistes in Römer 15, Vers 30 und der Heilige Geist Gottes in Epheser 4, Vers 30 offenbaren, dass Liebe und Heiligkeit Teil seines Wesens sind.
Ja, der Geist des Lebens, der Geist der Wahrheit, Liebe des Geistes, Liebe und Heiligkeit sind Teil seines Wesens. Ganz genau. Lesen wir weiter in Apostelgeschichte 5, Vers 3, was wir vorher schon gelesen haben, wobei wir festgestellt hatten, dass der Heilige Geist belogen werden kann. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott.
Wow.
Da haben wir unseren ersten großen Vers.
Wir sahen also in den vorherigen Versen, dass der Heilige Geist göttliche Eigenschaften hat. Und jetzt lesen wir in diesen beiden Versen, dass der Heilige Geist und Gott zusammengehen.
Es läuft darauf hinaus, dass er Gott ist. 2. Mose 31, 18. Als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses. Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Okay. Wir haben hier einen Punkt, dass nämlich der Finger Gottes die 10 Gebote schrieb. Doch wenn wir in Lukas 11, Vers 20 weiterlesen, heißt es, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also hat er Dämonen durch den Finger Gottes ausgetrieben. Und in Matthäus 12, 28 steht, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist also ein Parallelvers. Das ist interessant, denn das vergleicht den Geist Gottes mit dem Finger Gottes. Und wir wissen, dass Gott mit seinem Finger die 10 Gebote schrieb. Was sagt uns das denn?
Ja, es sieht so aus, als ob der Heilige Geist auch dort gegenwärtig war, als die 10 Gebote gegeben wurden.
Ja, er, also sie, waren gegenwärtig. Der Geist Gottes war gegenwärtig. Also der Geist Gottes war bei der Schöpfung gegenwärtig. Das wissen wir aus der Bibel. Er war bei den 10 Geboten gegenwärtig. Wie du schon gesagt hast, ich möchte das einfach nochmal verstärken. Und er war bei der Taufe gegenwärtig, was wir vorhin ebenfalls erwähnten. Das ist ein interessanter Vers.
Ja, wir können zu 1. Korinther 3, Vers 16 weitergehen. Er lautet, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und wenn wir uns 1. Korinther 6, Vers 19 ansehen, heißt es dort, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Auch hier haben wir diese Gegenüberstellung, worin einmal von Gott und dann vom Heiligen Geist die Rede ist, in diesen beiden Versen.
Ja, genau, das ist sehr, sehr einfach, aber auch eindeutig. Und jetzt haben wir doch so einiges zu lesen. Aber das können wir bei diesem Studium einfach nicht außen vor lassen. Denn es ist wirklich wichtig und auch eine sehr gute Zusammenfassung. Also sollten wir es lesen. Das steht im Leben Jesu und wieder bekräftigt es einfach, was wir in der Bibel gelesen haben. Der Heilige Geist war die wertvollste aller Gaben, die er von seinem Vater zur Erhöhung seines Volkes erbitten konnte. Dieser Geist sollte uns als eine erneuernde Kraft erfüllen, ohne die das Opfer Christi wertlos gewesen wäre. Der Hang zum Bösen war jahrhundertelang gestärkt worden und die Unterwerfung der Menschen unter diese satanische Knechtschaft war höchst bestürzend. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit, wow, konnte der Sünde widerstanden und sie überwunden werden. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft über ihn ausgegossen werden. Er macht lebendig, was der Heiland der Welt erwirkt hat. Er reinigt das Herz und durch ihn wird der Gläubige Teilhaber der göttlichen Natur. Christus hat seinen Geist als eine göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und anerzogenen Neigungen zum Bösen zu überwinden und seiner Gemeinde sein Wesen aufzuprägen.
Wow, das ist schon eine Menge. Ja, das stimmt. Das lässt einen an 1. Korinther 2, die Verse 10 und 11 denken. Also lass uns das auch kurz lesen. 1. Korinther 2, die Verse 10 und 11. Hier heißt es: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Wenn der Heilige Geist nicht Gott wäre, wäre es ihm nicht möglich gewesen, die Tiefen Gottes zu erforschen. Niemand außer Gott wird es verstehen können.
Ja, er muss also göttlich sein. Er muss auf der gleichen Ebene stehen.
Ja.
Okay, dann gehen wir zum nächsten Text. Könntest du es für uns lesen?
Das werde ich. Es heißt hier, der Heilige Geist hat eine Persönlichkeit. Und wie wir in den Versen, die wir aus der Bibel zitiert haben, lesen, hat er sehr wohl eine Persönlichkeit.
Ja, das hat er.
Es heißt weiter, ansonsten könnte er uns nicht zusammen mit unserem Geist Zeugnis geben, dass wir Kinder Gottes sind. Es muss auch eine göttliche Person sein, ansonsten könnte er nicht die Geheimnisse erforschen, die in Gottes Denken verborgen liegen. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes.
Im Grunde wird hier die Bibel zitiert.
Ja, 1. Korinther 2, Vers 10 und 11.
Also jetzt ist der Teil gekommen, bei dem ich mich einfach hinsetzen und die Fragen besprechen würde, die Dave Dreh hatte. Wir haben natürlich auch einige abschließende Anmerkungen vom Geist der Weissagung, die sehr interessant sind. Nun, sie fragte zuerst, ob der Heilige Geist eine physische Person ist. Und für mich ist klar, dass er das ist. Aus der Bibel heraus und auch vom Geist der Weissagung her. Und ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Deidre. Dann fragtest du auch, wo denn der Heilige Geist sitzen würde. Denn es ist eindeutig, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzen wird. Es gibt auch andere Textabschnitte, die ihn dorthin setzen. Wir wissen also, dass Jesus auf dem Thron sitzen wird. Wir haben aus der Bibel oder aus anderer Quelle keine Informationen darüber, wo denn der Heilige Geist sitzen wird, wo er sein wird. Aber was ich weiß, was immer noch Spekulation ist, wenn wir es so sagen wollen, oder nur eine Diskussion. Aber wir wissen durchaus, dass er auf Erden mit dem Sohn und mit dem Vater war. Er war bei der Schöpfung dabei. Ich stelle das nochmal kurz fest. Er war bei der Schöpfung dabei. Er war bei der Ausfertigung der 10 Gebote dabei. Und er war bei der Taufe dabei. Wird er also in der vollen Form der Gottheit im Himmel gegenwärtig sein? Das würde Sinn machen.
Ja, das tut es. Manche wollen die Tatsache, dass es uns in der Bibel nicht vermittelt wird, dazu verwenden, den Wert des Heiligen Geistes zu verneinen. Oder nur weil wir es nicht wissen oder es uns nicht offenbart wurde, bedeutet es nicht, dass wir den Heiligen Geist zu weniger machen müssen, als er ist.
Genau, er ist Gott. Wo er sitzen wird, ist eine gute Frage. Es ist nur so, dass wir keine direkte Antwort haben. Wir nehmen einfach an, dass sie zusammen sein werden, auch im Himmel. Er wird nicht verschwinden. Er ist gemäß unseres Studiums Teil der Gottheit. Zu deiner anderen Frage, was der Heilige Geist im Himmel tun wird, haben wir wieder keine Erklärung, keine Unterstützung aus der Schrift. Der Geist der Weissagung offenbart, durch diese Botschafter steht er in tätiger Verbindung mit jedem Teil seines Reiches. Durch seinen Geist ist er überall gegenwärtig. Also das wissen wir. Was macht der Heilige Geist aktuell hier auf der Erde? Er führt in alle Wahrheit. Und er führt uns zur Wahrheit. Also er ist einer, der für Gott handelt, um uns zur Wahrheit zu führen. Er kommuniziert mit uns. Er leitet und führt uns. Und wir wissen, dass er an der Schöpfung beteiligt war. Ob das auch noch für den Himmel gelten wird, wissen wir nicht. Wir wissen, dass es nach diesem nochmals Schöpfung geben wird. Also wir wissen, dass der Heilige Geist bei der Schöpfung beteiligt war. Wird er eines Tages an der Schöpfung der neuen Erde beteiligt sein?
Daran teilhaben?
Das würde Sinn machen, aber dafür haben wir keine unterstützenden Schriftstellen. Leider haben wir darauf keine Antworten. Aber nachdem wir wissen, wer er ist und was er getan hat und was seine Verantwortung auf der Erde ist, können wir annehmen, dass das im Himmel wiederholt werden wird.
Ja, was auch immer im Himmel tun wird, wissen wir nicht sicher. Aber wir wissen schon, dass er dort sein wird.
Ja, man kann ja nicht eines der Wesen der Gottheit loswerden.
Ja.
Okay, lass uns also einen Schlussgedanken fassen. Und so lesen wir, den Vorstellungen derer, die nach hochentwickelten wissenschaftlichen Ideen suchen, sollte man nicht vertrauen. Es werden dabei beispielsweise folgende Darstellungen gebracht. Der Vater ist wie das unsichtbare Licht, der Sohn wie das verkörperte Licht, der Geist wie das Licht, das in der Ferne verbreitet wird. Der Vater ist wie der Tau, unsichtbarer Dunst, der Sohn ist wie der Tau, der in schöner Form gesammelt wird, der Geist wie der Tau, der auf den Sitz des Lebens gefallen ist. Eine weitere Darstellung, der Vater ist wie der unsichtbare Dunst, der Sohn ist wie die bleischwere Wolke, der Geist ist gefallener Regen und wirkt in belebender Kraft. All diese spiritistischen Darstellungen sind einfach Nichtigkeiten. Sie sind unvollkommen und unwahr. Sie schwächen und vermindern die Majestät, die mit keiner irdischen Gestalt verglichen werden kann. Gott kann mit nichts verglichen werden, was seine Hand gemacht hat. Dies sind bloß irdische Dinge, die wegen der Sünden der Menschen unter dem Fluch Gottes leiden. Der Vater kann nicht mit Dingen von der Erde beschrieben werden. Der Vater ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und für das sterbliche Auge unsichtbar. Wie wahr, oder? Der Sohn ist die ganze Fülle der Gottheit offenbart. Das Wort Gottes erklärt ihn zum Ebenbild seines Wesens. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier wird die Persönlichkeit des Vaters gezeigt. Der Tröster, den Christus nach seiner Himmelfahrt zu senden versprochen hat, ist der Geist in aller Fülle der Gottheit, in dem sich die Kraft der göttlichen Gnade allen manifestiert, die Christus annehmen und an ihn als persönlichen Erlöser glauben. Es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios. Im Namen dieser drei großartigen Mächte, des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes, werden jene getauft, die Christus mit lebendigem Glauben annehmen. Diese Mächte werden mit den gehorsamen Untertanen des Himmels in ihren Anstrengungen zusammenarbeiten, das neue Leben in Christus zu leben.
Also alle drei sind bei unserer Erlösung gegenwärtig. Sie spielen eine aktive Rolle. Wenn Leute mit uns sprechen, müssen wir sicher sein, ob das, was sie sagen, einfach ein Windhauch der Lehre ist oder ob es biblisch ist.
Ja.
Also gehen wir zu den Grundlagen, die uns gegeben wurden. Was sagt Gottes Wort?
Immer zurück zum Wort Gottes.
Ja, und wenn es nicht gemäß diesem Wort spricht, dann deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. Und es wird so überzeugend sein, wenn Menschen herkommen und mit einem sprechen. Man kann so leicht irregeleitet werden. Jesus warnt uns davor, irregeleitet zu werden. Lasst euch von niemandem verführen. Der einzige Weg, wie wir nicht von jedem Windhauch der Lehre weggeblasen werden, besteht darin, um den Heiligen Geist zu beten, dass er uns führen und die Wahrheit in der Bibel zeigen soll. Und nicht auf das hören, was ein Mensch sagt, sondern es für uns selbst erschöpfend zu studieren.
Ja, daran hängt die Erlösung. Das kann uns in so viele Themen führen und in einen Kaninchenbau, den wir lieber meiden sollten.
Ja, und sobald man anfängt, Wahrheit beiseite zu schieben, beginnt man einer Lüge zu glauben. Und dann wird es nur noch immer schlimmer. Und man geht aus der Kirche. Und man möchte andere Menschen aus der Gemeinde herausrufen.
Und der Geist, in dem sie diese Streitgespräche führen, es wird nicht in einem guten Licht gemacht. Jedenfalls meiner Erfahrung nach. Wenn Satan einen Spalt sieht und er eingreifen und einen von der Wahrheit mit Verführung wegführen kann, macht er es zu seiner Mission, einen wegzuführen und das Verhältnis zwischen Mensch und Gott zu unterbrechen. Das ist gefährlich und ich habe das in vielen Kirchen gesehen, einschließlich unserer eigenen, leider.
Ja, wir sollten immer hergehen und einen gründlichen Blick nach innen tun und sehen, welcher Geist uns führt. Wie reagieren wir, wenn Leute mit uns reden? Werden wir aggressiv? Wollen wir die anderen Leute angreifen?
Das ist der Geist der Rebellion.
Stimmt. Lass uns sicherstellen, dass das, was wir glauben, biblisch ist. Und sich nicht auf irgendjemands Meinung, nicht auf irgendjemands Überlegung gründet, sondern aufs Wort durch die Führung des Heiligen Geistes.
Richtig, wir müssen uns demütigen. Denn wenn wir das nicht tun, sondern arrogant sind, die Bibel studieren und nicht darüber gebetet haben. Tja, dieses Problem existiert. Ich habe es ebenfalls schon gesehen. Wenn man sich nun vollständig demütigt, sich nicht aufbläht, sondern Gott um Wahrheit bittet, nicht um die Wahrheit, die man selbst gern als Wahrheit hätte, auch nicht um eine, die sich an Traditionen oder Familientraditionen hält, sondern wenn man um wirkliche Wahrheit betet, dann findet man sie. Ein Dankeschön an alle, die zugesehen haben. Wir hoffen, dass diese Folge für jeden einen Sinn ergeben hat.
Und bitte schickt uns eure Fragen. Schickt uns ein Video an truth@clashofminds.com oder an unser Bürotelefon, das im Video auftaucht. Wir freuen uns darauf, die Videos zu sehen und sie zu beantworten.
Ja, wenn ihr gründlich und noch tiefer ins Wort Gottes eintauchen wollt, was uns genauso lernen lässt, wenn wir diese Studien durchführen. Vielen Dank und bitte teilt dieses Video. Sie erlauben uns, die Wahrheit und das Wort zu verbreiten. Bitte lasst auch ein Like da und abonniert auch den Kanal. Ich möchte mit den Worten von Paulus im 2. Korintherbrief 13, Vers 14 abschließen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jetzt ist es an dir, noch für uns zu beten.
Beten wir. Himmlischer Vater, in der Welt herrscht so viel Verwirrung. Es gibt so viele verschiedene Lehren und es ist so einfach, verführt und getäuscht zu werden. Ich bete darum, dass du uns in die Wahrheit leitest, sodass jeder mit einer voreingenommenen Vorstellung diese beiseite legt und die Wahrheit so sieht, wie sie ist, sodass wir dich durch sie verherrlichen können. Ich bete das allein im Namen Jesu. Amen.